Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag, und zwar Montag, der 19. Oktober.
Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen, ob außerhalb oder zu Hause. Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort.
Angela Merkel appelliert, aber bei der Bevölkerung kommt es mehr und mehr wie ein Hilferuf an. Denn der Rückhalt für die Corona-Maßnahmen, der schwindet. Und das liegt auch daran, dass keiner mehr so richtig durchblickt, was gilt und was gilt nicht. Die Tatsache, und zwar die sehr schlichte Tatsache, dass Regeln einfach und einheitlich sein müssen, um befolgt zu werden, diese wird missachtet. Nichts ist hier einfach und gar nichts ist einheitlich. Im Gegenteil. Die Regeln sind und werden mit jeder Woche komplexer, differenzierter und damit verwirrender. Was ich nicht verstehe, dem kann ich nur schwer folgen.
Der Charlottenburger darf nach Amrum, der aus Mitte nicht. Und der Charlottenburger darf auch nach Amrum, wenn er in Mitte arbeitet, sich den ganzen Tag dort aufhält, abends ins Restaurant geht, dann darf er immer noch. Und der Schleswig-Holsteiner, der in Mitte 2 Tage vielleicht Sightseeing macht, der muss in Schleswig-Holstein, wenn er zurückfährt, in Quarantäne. Also dem kann man ja kaum noch folgen.
Die Wissenschaftlichkeit der Corona-Politik, das kommt noch verschärfend hinzu, ist nicht gegeben. Die verantwortliche Berliner Senatorin zum Beispiel musste jetzt zugeben, dass bei 90% aller Fälle die Infektionsquelle für die Gesundheitsämter nicht eindeutig zuzuordnen ist. Und die Gerichte machen der Politik zusehends einen Strich durch die Rechnung. Das Beherbergungsverbot war weder medizinisch geboten noch juristisch zulässig, wie die Nachrichtensprecher der Tagesschau dem staunenden Publikum mitzuteilen hatten.
Unterdessen ist in Baden-Württemberg das Beherbergungsverbot aufgehoben worden. In Schleswig-Holstein bleibt es dagegen in Kraft. Dort wurde der Eilantrag einer Familie aus Recklinghausen gegen das Beherbergungsverbot zurückgewiesen. In Bayern soll die Regelung heute auslaufen.
Kein Wunder, dass Volkes Stimme zuweilen einen etwas ungehaltenen Ton annimmt.
Eine total bescheuerte Situation. Die Kinder sind seit Ewigkeiten zu Hause irgendwie. Keine Ahnung, wer auf so eine bescheuerte Idee gekommen ist.
Und die Wissenschaftler denken gar nicht daran, uns, dem nicht virologisch geschulten Publikum, die Sache leichter zu machen. Jonas Schmidt-Schanasit findet die Sperrstunde richtig im Prinzip. Aber
wenn in einem Restaurant nach 23 Uhr mit einem entsprechenden Hygienekonzept Wein ausgeschenkt wird und das Restaurant bis 1 oder 2 Uhr auf hat, spricht meines Erachtens doch überhaupt gar nichts dagegen.
Und sein Kollege Uwe Liebert dagegen glaubt durchaus an den Nutzen der Sperrstunde.
Diejenigen, die feiern, vielleicht Alkohol trinken, die könnten dann so weit enthemmt sein, dass sie die Regeln nicht mehr ordentlich einhalten können oder wollen.
Und der Dritte im Bunde, Hendrik Streeck, lehnt die Sperrstunde rundweg ab.
Meine Befürchtung wäre eher, wenn wir jetzt um 23 Uhr Sperrstunde haben, dass die Menschen dann ja nicht irgendwie aufhören, sich zu treffen, sondern nach Hause gehen, dort feiern und dort sich dann eher anstecken.
Und auch bei der Frage aller Fragen, wie gefährlich, um nicht zu sagen, wie tödlich ist dieses Virus eigentlich, scheiden sich die Geister. Der emeritierte Professor Bhakti hat das Wort.
Die Bilanz sagt mir ganz klar, dass dieses Virus nicht gefährlicher war und ist als ein maximal mittelschweres Grippevirus.
Professor Drosten von der Charité mag das nun wiederum gar nicht ernst nehmen.
Bestimmte Informationen, ob denn diese Erkrankung jetzt wirklich noch so gefährlich ist, es sind doch kaum Betten belegt. Also da sind einfach viele Irrlichter im Moment unterwegs in der Öffentlichkeit.
Und Professor Streeck nimmt die Mittelposition ein. Kein Killer-Virus, sagt er, aber dennoch ernst zu nehmen.
Es gibt viele Daten, die sehr zeigen, dass die Sterblichkeit niedriger liegt. Im Grunde läuft es darauf hinaus, in was für einer Bevölkerung die Sterblichkeitsrate getestet wurde. Aber es ist nicht das Killer-Virus, wie wir es am Anfang befürchtet haben. Aber es ist trotzdem ein sehr ernstzunehmendes Virus.
das Fazit. Solange die Regeln nicht klar, einfach und einheitlich sind, kann die Kanzlerin appellieren, bis der Arzt kommt. Was in jedem Manager-Seminar gelehrt wird, gilt auch für sie.
Talk about the KISS principle, which is basically the keep it stupid simple, you know, keeping things as easy as possible to get better results.
Das KISS-Prinzip ist entscheidend. Keep it simple and stupid. Und diese Einfachheit und diese Einheitlichkeit, die muss Merkel organisieren im Kreise ihrer Ministerpräsidenten und dann verbalisieren. Führung in Zeiten der Pandemie funktioniert, aber eben nur so. Unsere weiteren Themen heute. Die amerikanischen Internetplattformen sind die großen Gewinner dieser Corona-Krise. Ihre Profite, ihre Marktanteile und ihre Marktmacht, alles steigt. Und warum das so ist und was das für uns bedeutet, darüber spreche ich mit dem Rechtswissenschaftler Dr. Viktor Mayer-Schönberger. Er ist Mitglied auch im Digitalbeirat der Bundesregierung.
Macht ist ja nach Max Weber die Fähigkeit, anderen Menschen seinen Willen aufzudrängen. Und das sehen wir ja teilweise bei diesen Online-Plattformen.
Wir sprechen über die Finanzaufsicht BaFin, die in Bonn ihr Hauptquartier hat und deren Mitarbeiter erneut im Verdacht stehen, mit Aktien nicht nur gehandelt, sondern regelrecht gezockt zu haben. Und Sie hören, wie eine deutsche Spitzensportlerin die Corona-Pandemie für sich als wunderbare Chance für ein besseres, ein entschleunigtes und ein sonniges Leben genutzt hat. Was vor 100, 120 Jahren die Ölkonzerne und die Eisenbahngesellschaften waren, das sind heute die großen Technologiekonzerne. Unternehmen, die dank ihrer Innovationskraft innerhalb kürzester Zeit eine so dominante Stellung im Markt erreicht haben, dass weder Kunden noch Konkurrenten an ihnen vorbeikommen. Gerade erst hat das amerikanische Repräsentantenhaus eine Untersuchung abgeschlossen, die zu dem Ergebnis kommt, dass die marktbeherrschende Stellung der Tech-Konzerne bedrohlich ist. Denn sie ist so groß, dass sie Regeln für den Markt aufstellen können, ohne sich selbst daran halten zu müssen. Apple, Google, Facebook, Amazon nennt der österreichische Rechtswissenschaftler Dr. Viktor Mayer-Schönberger darum auch Machtmaschinen. Er ist Professor an der University of Oxford. In seinem neuen Buch warnt Professor Mayer-Schönberger, der auch im Digitalbeirat unserer deutschen Bundesregierung sitzt, vor den Datenmonopolen. Er sieht in ihnen eine Gefahr. Und zwar eine Gefahr für jeden Einzelnen von uns. Eine Gefahr für die Gesellschaft und auch eine Gefahr für die Innovationskraft der Monopole selbst. Einen schönen guten Morgen, Professor Mayer-Schönberger.
Guten Morgen.
Welches ist denn Ihrer Ansicht nach, Herr Professor, die derzeit mächtigste Firma der Welt? Ich stelle Ihnen drei zur Auswahl. Google, Apple, Amazon.
Ich würde sagen Amazon, weil es gezeigt hat, dass es in so vielen Sektoren, wenn es dort eindringt, Marktführerschaft erreichen kann.
Wodurch hat Amazon das eigentlich hinbekommen? Viele dachten ja, die machen Verluste, aber werden niemals zu dieser Größe emporschießen. Es kam anders, aber warum?
Weil Jeff Bezos als Quant- und Fintech-Spezialist sich sehr früh darauf spezialisiert hat, aus Daten Einsichten zu gewinnen. Deshalb hat er viele Daten gesammelt, aber vor allem diese Daten vielfach genutzt.
Beschreiben Sie noch mal ganz konkret, woraus ergibt sich die Gefahr, dass Amazon zwar mich kennt, vielleicht sogar durch mein Kaufverhalten mich besser kennt, als ich mir das selber eingestehe, weil man sich dort intensiver mit meinen Konsumwünschen befasst, als ich selber es tue. Aber man könnte ja sagen, das dient mal meiner Bequemlichkeit. Mir werden laufend Bücher, Schallplatten und andere Produkte angeboten, die ich eigentlich ganz cool finde und auf die ich selber gar nicht gekommen wäre.
Klar, weil Amazon einen sehr hohen Markteinteil hat und das bedeutet, dass Mitbewerber sich extrem schwer tun. Überall dort, wo kein Wettbewerb passiert, gehen die Preise nach oben. Die Konsumenten müssen dafür die Zeche zahlen. Aber nicht nur das passiert, sondern es erschlafft auch die Innovationsfähigkeit. Und das Spannende und das Traurige ist, dass im Silicon Valley die Innovationsfähigkeit in den letzten 15 Jahren erschlafft ist. Und zwar gerade auch bei den großen Online-Plattformen. Das ist verständlich, weil die spüren ja nicht mehr den Stachel des Wettbewerbes im Fleisch.
Sind diese Machtmaschinen auch dafür konstruiert, uns politisch zu beeinflussen?
Ich weiß nicht, ob sie dafür konstruiert sind, aber sie erlauben die politische Beeinflussung. Und das hängt damit zusammen, dass überall dort, wo Macht, informationelle Macht konzentriert wird, es nicht nur dazu kommt, dass Wettbewerb und Innovation verloren geht, sondern dass vor allem auch Robustheit und Resilienz verloren geht, wenn alle ihre Informationen über Facebook und Instagram beziehen, also die gleichen Anbieter, die aus dem Hause Facebook kommen, dann ist Facebook das Klumpenrisiko. Wird es durch russische Trolle unterwandert, dann wird nicht nur Facebook unterwandert, sondern unsere Demokratie. Und das haben wir ja im Fall Cambridge Analytica gesehen.
Verschwörungstheorien sind ja nicht gut beleumundet in diesen Zeiten. Aber was macht man eigentlich, wenn diese Konzerne tatsächlich danach trachten, die Welt beherrschen zu wollen? Würden sie so weit gehen, dass das keine Theorie, sondern ein konkreter Schlachtplan ist, der sich als Businessplan tarnt?
Ich kenne die Gedanken von Jeff Bezos nicht. Aber ich glaube, unabhängig davon, was Jeff Bezos will oder was Jeff Bezos glaubt, müssen wir daran gehen, diese informationelle Macht und die wirtschaftliche Macht, die diese Plattformen haben, zu brechen. Und zwar nicht, weil wir ihnen den Gewinn nicht vergönnen, sondern weil es für die Wirtschaft, für den Markt und für unsere Innovationskraft schädlich ist. Und am Schluss ist es auch für Amazon selbst und für Google selbst schädlich. Denn wenn sie verlernen, innovativ zu sein, weil der Wettbewerb es nicht mehr notwendig macht, dann verlieren sie auch selber ihre Fähigkeit, vorne dran zu bleiben und gute Ideen umzusetzen. Und dann haben sie eigentlich nach Schumpeter auch verdient, unterzugehen.
Ja, davon kann im Moment nicht die Rede sein, aber ich nehme Ihre karitativen Motive beim Schreiben zur Kenntnis. Sie wollten diese Firmen also vor der Monopolstellung, vor der Monopolstellung und dem dann folgenden Untergang schützen. Aber jetzt noch mal im Ernst, Sie haben das Buch ja nicht Geldmaschinen genannt, was diese Unternehmen ja allesamt sind, insbesondere wenn ich mir die Börsenkapitalisierung anschaue. Aber Sie haben das Buch Machtmaschinen genannt. Macht und Geld ist noch mal was anderes. Von welcher Macht reden wir hier?
Wir reden von der informationellen Macht. Macht ist ja nach Max Weber die Fähigkeit, anderen Menschen seinen Willen aufzudrängen. Und das sehen wir ja teilweise bei diesen Online-Plattformen. Wenn beispielsweise bis zu einem Drittel des Umsatzes bei Amazon aus den Empfehlungen stammen, die Amazon den Kundinnen und Kunden gibt, dann beeinflusst ja Amazon über diese Empfehlungen auch das Entscheidungsverhalten der Menschen und übt damit Macht aus. Und da stellt sich die Frage, wie viel Macht wollen wir denn eigentlich in wenige Hände konzentriert haben? Ganz gleich, wie gut oder wie positiv diese Hände mit dem Rest der Gesellschaft umgehen wollen. Ganz unabhängig davon, wie gutmenschlich Jeff Bezos oder Larry Page ist. Da gibt es das alte englische Wort, a power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Und das ist die Gefahr.
Aber woher kommt diese Macht? Was würden Sie sagen, ist das Heiligste, gewissermaßen der Kern vom Kern der Macht dieser Unternehmen?
Möglichkeit, Informationen zu sammeln und sie zu nutzen. Wie Francis Bacon gesagt hat, Wissen ist Macht. Und diese Konzerne wissen sehr viel, wissen viel über uns, aber wissen viel auch über die Wirklichkeit da draußen, wie selbstfahrende Autos sich selbst fahren müssen oder welche Medikamente wie wirken. Diese Wissensmacht darf nicht konzentriert sein, sondern die Wissensmacht muss allen zugänglich sein. Wir müssen uns alle bemächtigen können. Das war ja eines der zentralen Elemente europäischer Aufklärung.
An der Börse führt die Begeisterung, muss man sagen, für diese neuen Technologien und diese Datenschätze, die sich ständig erweitern, dazu, dass die Bundesrepublik an der Börse einer ständigen relativen Abwertung sich ausgesetzt sieht, derweil die Nasdaq und die dort gelisteten Technologieunternehmen Teil dieser Aufwertung sind. Wir haben es also zu tun mit einer tatsächlichen Verschiebung ökonomischer Macht von Europa nach Amerika. Als Teil dieses Prozesses, den Sie beschreiben.
Das ist ganz richtig und das hängt auch damit zusammen, dass 85% aller Daten, die in Europa gesammelt werden, nicht ein einziges Mal genutzt werden, nicht ein einziges Mal verwendet werden. Die werden gesammelt und dann irgendwo gebunkert. Das zerstört Ressourcen. Das kann sich Europa nicht leisten. Wir sollten die Daten viel stärker nutzen, um Einsichten zu gewinnen, innovativ zu sein und bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist ja ein wenig das große Erfolgsrezept der Hightech-Innovatoren der 1990er Jahre, bevor sie zu den großen Online-Plattformen geworden sind.
Das heißt, Sie empfehlen was? Nicht den besseren Schutz der Daten, sondern eigentlich die bessere Nutzung der Daten?
So ist es. Wir brauchen jetzt zusätzlich zur Datenschutzgrundverordnung dringend eine Datennutzgrundverordnung. Anreize, um die Daten, die wir sammeln, besser zu nutzen. 85% ungenutzte Daten, das ist eine Schande.
In Ihrem Buch heißt es, dass aus Machtmaschinen in den Händen weniger Ermächtigungsmaschinen für alle gemacht werden müssten. Und Sie glauben, dass wir diesen Weg in Europa auch noch beschreiten können in Richtung einer Ermächtigung? Oder ist der Zug für uns abgefahren?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit Martin Luther Optimist, jedenfalls an geraden Tagen.
Und Martin Luther ist Ihr Co-Autor.
Nein, Thomas Ramge ist mein Co-Autor.
Verstehe.
Aber ich bin davon überzeugt, dass wir eine Chance haben, und zwar eine echte Chance haben. Aber wir müssen bald die Weichen stellen in Richtung besseren, breiteren Datenzugang, aber auch in Richtung besserer geistiger Haltung.
Also ein Apokalyptiker sind Sie jedenfalls nicht, richtig?
Überhaupt nicht. Wie Luther glaube ich, dass selbst wenn die Welt morgen unterzugehen droht, ich heute noch ein Bäumchen pflanzen soll.
Dann bedanke ich mich. Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Viktor Mayer-Schönberger.
Herzlichen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, die drei CDU-Recken, die nach dem Vorsitz der Partei greifen, beschäftigen das politische Berlin, ist ja klar, denn alle drei hatten ihren Auftritt bei der Jungen Union am Wochenende. Und jetzt darf der Nachwuchs, also der CDU-Nachwuchs, 2 Wochen lang abstimmen, wen er denn gerne als Parteichef möchte. Mein Kollege Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, war digital bei diesem Spektakel dazugeschaltet und er ist jetzt bei mir im Studio. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Und jetzt möchtest du wahrscheinlich von mir wissen, wer der Beste war, ja?
Na, wer zumindest den meisten Applaus bekommen hat von den drei Heroen.
Das kann ich dir leicht sagen. Es gab nämlich überhaupt keinen Applaus. Es war digital, alle sprachen, waren tatsächlich auch auf der Bühne, aber es gab kein Live-Publikum und stattdessen eine große Leinwand mit vielen Monitoren.
Verstehe, aber naja, dann schraube ich meine Erwartungen etwas zurück. Wer hat dich denn von den dreien am meisten überzeugt?
Ich gebe mal einen Außenseiter-Tipp ab. Ich fand Norbert Röttgen am besten, und zwar, weil der langsam aus der Rolle des Außenseiters herauswächst und sich zu einem richtigen, respektablen Dritten entwickelt.
Wir brauchen einen Pakt, der das Ziel hat, dass Deutschland aufholt. In 5 Jahren Deutschland digital 2025. Wir müssen auch wieder Ziele haben, für die wir Energien mobilisieren und das ganze Volk zusammenbringen, etwas zu erreichen. Wir können das.
Interessant. Aber gewinnen wird ja nach alledem, was wir bis heute wissen, doch eher ein Kandidat des Establishment. Du und das Pioneer-Team, ihr habt euch ja umgehört bei den Landesverbänden und berichtet heute Morgen im Hauptstadt-Newsletter genau über das Ergebnis dieser Recherche. Gordon, gib uns doch jetzt hier eine kurze Zusammenfassung.
Ja, Gabor, wir haben uns umgehört in den Landesverbänden und in den Gruppierungen der Partei und das Ergebnis, alles ist ziemlich knapp. Friedrich Merz liegt in Baden-Württemberg vorne und im Osten und auch der Wirtschaftsflügel unterstützt ihn traditionell. Bei Armin Laschet sieht es anders aus. Der hat seinen Landesverband Nordrhein-Westfalen hinter sich. Das sind sehr viele Delegiertenstimmen. Und dann holt er in sehr vielen Bundesländern leichte Vorteile. Im Norden zum Beispiel sieht das so aus. In Niedersachsen ist es ausgeglichen. In Hessen ist es ausgeglichen. Und dann holt Armin Laschet noch Stimmen bei den Sozialverbänden. Also insgesamt leichter Vorteil für Armin Laschet. Aber im Moment ist es noch zu früh, um eine echte Prognose zu wagen.
Und bei den Frauen?
Bei den Frauen holt Norbert Röttgen relativ viele Stimmen, überraschend vielleicht auf den ersten Blick, aber tatsächlich fokussiert er sich richtig darauf und Armin Laschet hat da einen Vorteil gegenüber Friedrich Merz. Friedrich Merz bei den Frauen hat einen echten Nachteil und wird dort viele Stimmen verlieren.
Wer das jetzt wirklich im Detail wissen will, der wird diese Rechercheleistung der Pioneer-Redaktion, glaube ich, wirklich zu schätzen wissen. Ich jedenfalls fand die Tiefe eurer Analyse beeindruckend. Vielen Dank, Gordon.
Danke, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
Dass die BaFin nicht nur die Finanzmärkte beobachtet, sondern mitspielt, um nicht zu sagen mitzockt. Beispiel: Seit Mitte September wird gegen das Leasingunternehmen Grenke wegen schwerer Bilanzfälschung ermittelt. Das müsste uns noch nicht bekümmern. Aber der Punkt ist, wieder haben Mitarbeiter der BaFin, die ja Insiderwissen über dieses Unternehmen und über die Vorwürfe besitzen, haben Mitarbeiter der BaFin auf die Aktie genau dieses Unternehmens mit Zertifikaten gewettet. Das sind also, worüber wir hier sprechen, keine normalen Aktienkäufe, sondern das sind spekulative Aktivitäten an den Finanzmärkten, vorgenommen von Mitarbeitern, die sich genau mit diesen Unternehmen als Regulierer befassen. Wie sagte einst der BaFin-Chef, der Präsident dieser Behörde, Felix Hufeld, hier im Morning Briefing Interview?
Finanzaufsicht ist immer ein Stück weit Katze-und-Maus-Spiel.
Es wirkt so, als tanzten bei ihm die Mäuse auf dem Tisch, falls der Finanzminister als Aufseher über die ganzen vielen Aufseher, es sind fast 3000 in Deutschland, nicht jetzt eingreift. Wann dann eigentlich? Einen schönen guten Morgen, Herr Scholz. Bitte aufwachen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Krise uns dazu ermuntert, neue kreative Wege zu gehen. Wie zum Beispiel in Wien, wo die Universität wegen Corona und den natürlich dort geltenden Mindestabständen unter Platzmangel leidet. Kurzerhand mietete man jetzt in direkter Nachbarschaft eine neugotische Kirche an. Und zwar als weiteren Raum für Vorlesungen, Seminare und Diskussionsrunden. Die Studenten sind glücklich und vielleicht sogar christlicher denn zuvor. Auch die deutsche Fechterin Monika Sosanka aus Weinstadt in Baden-Württemberg hat, man muss wirklich sagen, das Beste, das maximal Beste aus dieser Situation gemacht. Denn die mehrfache WM-Medaillengewinnerin strandete im vergangenen März auf Bali. Lockdown. Die Flugverbindungen waren gekappt. Beim späteren Rettungsflieger des Auswärtigen Amtes ließ sie Familien mit Kleinkindern höflich den Vortritt. Und dann? In den vergangenen Monaten hat sie die Entschleunigung auf Bali genossen und viel über sich und das Leben nachgedacht. Mit einer bedeutsamen Konsequenz. Sie macht Schluss mit dem Leistungssport und bleibt auf der Insel. Sommer für immer, Corona sei Dank. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese Woche, auch wenn es wieder eine schwierige Woche werden könnte. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.